Anstoß, der Fußball-Podcast.
Die alles entscheidende Frage ist ja nach diesem Fußballwochenende: Wo war Fabian Wittke an dem Tag, als Holstein Kiel den ersten Bundesligasieg für Schleswig-Holstein geholt hat? Wo warst du?
Ich war in einer Paddelhalle beim TC Weiden in Köln. Ja, da bin ich gewesen und habe Kumpels, Bekannten beim Paddelspielen zugeschaut und nebenbei habe ich die ARD-Fußballkonferenz gehört über mein Handy und habe natürlich, so wie viele Fans im Kieler Holstein-Stadion, dann natürlich immer weiter und immer schneller und immer enthusiastischer gesagt: Pfeif ab, pfeif doch jetzt endlich ab, pfeif doch, wann ist da, die Nachspielzeit ist doch längst abgelaufen, pfeif doch, und dann pfeift er ab. Und ja, es hat funktioniert. Dank Patrick Erras, der es auch in die Kicker-Elf des Spieltages geschafft hat. Das wird natürlich ein großes Thema sein. Und Michael Augustin auf der anderen Seite. Wir zeichnen getrennt voneinander auf Remote sozusagen. Du in deinem Arbeiterviertel, ich in meinem noch nobleren Nobelviertel. Ich muss dir zu Beginn auch eine Frage stellen, die ich gleich zurückspielen möchte. Und zwar singen die Fans des VfL Bochum: Ist es Dieter, der da am Eingang steht, oder Dieter, der zu uns rüber weht? Ist es Dieter? Und wer ist dieser Mann mit der hochgezogenen Augenbraue, der uns möglicherweise den Abstiegsrang bescheren kann oder vom Abstieg befreien kann? Du weißt, was ich meine.
Ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Oder sind das gar keine Spatzen im Bochum? Im Ruhrgebiet gibt es, glaube ich,
Tauben.
Ja. Die Tauben pfeifen es von den Dächern. Dieter Hecking übernimmt den VfL Bochum, den abgeschlagenen Tabellenletzten, nach dem 2:7 bei Eintracht Frankfurt. Über Dieter Hecking möchte ich später auch noch mit dir reden. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf ihn eingehen, weil ich mir in der Kultrubrik irgendwas ausgedacht habe. Vielleicht hat das was mit seiner hochgezogenen Augenbraue zu tun.
Der Carlo, ja, schön, der deutsche Carlo Ancelotti, ne?
Auf jeden Fall, ja. Nur nicht ganz so erfolgreich. Und jetzt beim VfL Bochum. Zu Holstein Kiel kann ich noch sagen, das Trikot von Patrick Erras, das landet jetzt ja im Museum. Also schöne Grüße an Patrick Nawe, der ist ja gerade dabei, ein Holstein Kiel Museum aufzubauen. Und der hat sich gleich nach diesem historischen Sieg, nach dem 1:0 gegen Heidenheim, da kann man, glaube ich, auch von einem Heidenheim-Sieg sprechen, das Trikot von Patrick Erras gesichert. Ich frage mich, wird dann in dem Museum neben dem Trikot von Patrick Erras auch der Wutausbruch von Markus Anfang in der Relegation 2018 gegen Wolfsburg hängen?
Bestimmt.
Oder kommt der woanders hin?
Nö, der Wutbürger und K. Erras, whatever will be, das werden auf jeden Fall schon mal die ersten zwei großen Themen sein im Holstein-Museum. Ja, definitiv. Und natürlich wird auch noch einmal dort zu sehen, zu lesen, zu hören und zu entdecken sein, dass Holstein Kiel vor dieser Saison eine positive Bilanz gegen den FC Bayern München hatte, das ja mittlerweile auch egalisiert. Und noch mehr kultige Geschichten aus dem Kieler Alltag.
Ja, und die deutschen Meister von 1912, die werden da sicherlich natürlich auch ihren Platz kriegen, also mit Sicherheit. Und die Mannschaft, die Ende der 70er Jahre in die zweite Bundesliga Nord aufgestiegen war. Ich muss übrigens sagen, du hast völlig recht, ich sitze hier in meinem Arbeiterviertel, in meinem Podcast-Keller, ich bin alleine zu Hause, du bist auch alleine zu Hause, wobei so ganz alleine bin ich nicht zu Hause. Eine Etage weiter oben, da ist jemand, den ich gar nicht so gut kenne, ein Handwerker, der gerade versucht, den Backofen wieder in Betrieb zu bringen, der geht nicht mehr an und der ist gerade vorbeigekommen. Ich habe gesagt, ich muss hier unten noch was machen. Ich habe eine Schalte, ich muss arbeiten. Das kann sein, dass er mich gleich ruft und ich dann einfach mal kurz hoch muss, aber dann machst du alleine weiter.
Natürlich.
Dann hältst du einen deiner legendären Monologe. Die kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch schon.
Ja.
Ansonsten versuchen wir diese Folge so dialogisch wie möglich aufzubauen. Kleine Einstiegsfrage an dich. Wer war wohl der Groundhopper des vergangenen Spieltages? Den habe ich nämlich live und in Farbe getroffen am vergangenen Samstag. Wer kann das wohl gewesen sein, der Groundhopper des Spieltags?
Du bist ja beim Spiel Wolfsburg gegen Augsburg gewesen, beim absoluten Kultspiel, wo uns immer noch das Wasser im Munde zusammenläuft. Der absolute Groundhopper, wer war das? War das ein Sportcast-Kollege, ein Sportcast-Ultra?
Nee, das war ein ehemaliger Fußballtrainer, dessen Vorname drei Buchstaben hat. Der erste ein P, der letzte ein L und in der Mitte vielleicht ein A.
Pal Dardai?
Ja, den habe ich gesehen. Pal Dardai habe ich gesehen. Und zwar habe ich mir in Wolfsburg, ich war relativ früh da, vor 13:30 Uhr, da muss man sich ja die Akkreditierung, also die Arbeitskarte für uns Journalisten, an einem grün-weißen kleinen Container abholen. Der ist so an der Ecke, dann geht man so ein bisschen Richtung Presseeingang. Und er saß auf einer Bank, Paul Dardai, mit einer Frau, offenbar seine Frau. Er ist ja häufiger mal in Wolfsburg, und einem mir nicht weiter bekannten Mann. Im Stadion war er logischerweise auch als Zuschauer, weil er sich das Spiel seines Sohnes Benze, in Klammern 18, der stand zum zweiten Mal in der vergangenen Woche in der Startelf beim VfL Wolfsburg, also gegen Augsburg, und vorher auch schon am Dienstag davor im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Paul hat sich Benze angeguckt, und dann komme ich zu Hause an und habe vor 20.30 Uhr tatsächlich meine Homebase hier erreicht. Also es ging auf den Straßen wesentlich entspannter zu als in vergangenen Wochen und als wir es in vergangenen Folgen thematisiert haben. Ich hatte also noch Zeit, mir das Topspiel der zweiten Liga anzugucken. Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Und wer wird da eingeblendet? Auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions. Paul Dardai mit den beiden Menschen, die ihn auch nach Wolfsburg begleitet hatten. Also seine Frau und dann der Mann, den ich nicht kenne, vielleicht ein Kumpel von ihm. Warum war er da? Weil natürlich Marten, der andere Sohn, auch gespielt hat. Er stand gegen Köln auf dem Platz in der Innenverteidigung, und sein dritter Sohn Palko saß 90 Minuten auf der Bank. Also Paul Dardai hat es geschafft, zwei Fußballspiele an einem Tag live im Stadion zu sehen. Deswegen ist er für mich der Groundhopper des Spieltags.
Eine sehr starke Beobachtung. Finde ich sehr, sehr gut. Aber auch ein bisschen ungewöhnlich, muss man sagen, dass VW mit Benze spielt, ne? Also das ist jetzt ja vielleicht auch dann ein Markenwiderspruch in sich, also der Benz in der VW-Stadt, aber ja, nee, finde ich gut. Also Paul Dardai.
Aber der Tank war voll, also der Tank von Benze, der war voll, der konnte rennen und rennen und rennen. Ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon mehrere Fußballspiele gesehen, so in meinem Leben, also nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in anderen Stadien, aber wenn ich jetzt mal alle grob überschlage, was man ja eigentlich gar nicht mehr machen kann, weil an viele Spiele erinnert man sich nicht mehr. Aber wenn ich so vielleicht in die letzten 10 Jahre zurückspule, ich glaube, dieses Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg war eines der schlechtesten Spiele in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, die ich in den vergangenen 10 Jahren gesehen habe.
Wirklich,
das war unfassbar schlecht. Das war ein richtig, richtig schlechtes Fußballspiel. Der VfL Wolfsburg hat mich auch schon im Pokal gegen Borussia Dortmund, da gab es ja einen Sieg durch ein spätes Tor von Jonas Wind in der Verlängerung, zum Einschlafen gebracht. Das Spiel habe ich nicht durchgehalten. Ich bin immer wieder eingeschlafen. In der Verlängerung bin ich dann ins Bett gegangen, habe mir gesagt, ey, ich halte das nicht mehr durch. Diese 15 oder 20 Minuten, die packe ich nicht mehr. Und habe am nächsten Tag dann erst erfahren, dass es kein Elfmeterschießen gab, sondern dass Jonas Wind den VfL gegen Borussia Dortmund ins Pokal-Achtelfinale geschossen hatte. Und die Wolfsburger haben wirklich keinen Plan. Der FC Augsburg war nur auf Verteidigen aus, auf Zerstören aus, und ging ja nach einem Missverständnis zwischen Wawo, dem VfL-Verteidiger, und Grabara, seinem Torhüter, in Führung, weil keiner genau wusste, was machen wir eigentlich mit Tietz. Tietz kam an den Ball, Grabara kam aus seinem Tor, und dann war der Ball im Tor, im leeren Tor. Und Augsburg hat dann irgendwann, ich glaube durch Amura, nach 82, 83 Minuten den Ausgleich kassiert und hat überhaupt nichts für das Offensivspiel getan. Und Wolfsburg lebt nur von solchen individuellen Glanzmomenten, die Amura ab und zu mal hat, weil er unfassbar schnell ist, weil er eine gute Technik hat, weil er gut im 1 gegen 1 ist. Aber ansonsten war das ein so furchtbares Fußballspiel. 11 Wolfsburger und ein Wolf, also Marius Wolf, der war bei Augsburg. Aber das Spiel hatte ich quasi schon mit Abpfiff wieder vergessen. So schlecht war das.
Das verstehe ich, aber wir haben das ja auch nach dem Spiel gegen Werder schon mal versucht oder auch ganz generell in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar Jahren, immer mal wieder versucht. Wie kannst du dir das erklären? Du bist ja auch tatsächlich relativ häufig in Wolfsburg im Einsatz. Wie kannst du dir das erklären, dass es ja gefühlt keinen Trainer gibt, der in Wolfsburg diese, ja weiß ich nicht, sind das diese verschnöselten, verwöhnten, überbezahlten Fußballer hinbekommt oder den irgendwie taktisch was überstülpen kann? Warum spielt oder beziehungsweise warum underperformt Wolfsburg seit Jahren in aller Regelmäßigkeit? Und es ist ja vor allen Dingen immer so eine ganz große Lücke zwischen der Erwartungshaltung und der Realität, weil man möchte ja eigentlich immer irgendwie so ran an die internationalen Plätze, also ja mindestens Conference League, eigentlich will man ja auch in die Europa League, und letztendlich spielt man gefühlt seit Jahren immer wieder gegen den Abstieg.
Ja, wir haben es in der vergangenen Woche auch schon versucht, so ein bisschen hier zu besprechen. Ich glaube, an dem aktuellen Kader des VfL Wolfsburg erkennst du die Handschrift mehrerer Trainer, mehrerer Sportdirektoren. Es gibt ganz viele Sechser oder Achter, also Spieler im defensiven Mittelfeld, allen voran natürlich Maximilian Arnold. Dann gibt's noch Swanberg und Wimmer und Wrangs und Benze Dardai. Es gibt zu viele Spieler für diese Position. Es gibt im Sturm Jonas Wind, der überhaupt nicht konstant ist, der teilweise teilnahmslos ist und überhaupt kein Faktor war an dem Samstag gegen Augsburg. Mit Kevin Behrens gibt es einen Mittelstürmer, der hat gefühlt seit einem Jahr kein gutes Spiel mehr gemacht. Der wurde übrigens auch ausgepfiffen von den VfL-Fans nach seiner Einwechslung. Da sind wir wieder bei seinen homophoben Äußerungen, die er ja bei einer Signierstunde vom Stapel gelassen hat, als er ein VfL Wolfsburg-Trikot in Regenbogenfarben unterzeichnen sollte und sich da schwulenfeindlich geäußert hat. Also er wurde nicht nur am Millerntor ausgepfiffen von den St. Pauli-Fans beim vergangenen Auswärtsspiel des VfL Wolfsburg, sondern auch von den eigenen Anhängern bei seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit gegen den FC Augsburg. Also der Kader ist merkwürdig zusammengestellt und die Spieler sind ja gar nicht mehr so, dass sie nach Wolfsburg kommen, um da ihre Karriere ausklingen zu lassen und sich nochmal richtig die Taschen voll machen. Der VfL verpflichtet ja mittlerweile auch entwicklungsfähige Spieler, die dann auch Gewinn bringt, weiterverkauft werden. Wolfsburg hat 2023, also im vorletzten Sommer, 75 Millionen Euro eingenommen für Felix Metscher, der ging nach Dortmund, und für Mickey van de Ven, der wechselte nach England zu den Tottenham Hotspur. Aber natürlich verdienen die immer noch sehr, sehr gut beim VfL Wolfsburg und das ist sicherlich dann auch vielleicht Teil des Problems, aber so richtig greifen kann ich es ehrlich gesagt auch nicht.
Ja. Ja, und das ist es wahrscheinlich auch im Großen und im Ganzen. Das ist ja irgendwie die Frage, wie man da irgendwann diese Unwucht rausbekommen kann, weil je mehr du eben diese Umbrüche hast und je mehr du diesen Kader hast, der, wie du gesagt hast, von unterschiedlichen Sportdirektoren aufgestellt wurde und unterschiedliche Trainer ran müssen und du dann immer natürlich auch wieder diesen Misserfolg hast, desto mehr wirst du ja auf der Stelle treten, desto mehr wirst du ja wieder dann vielleicht die sportliche Führung austauschen, den Trainer wechseln und dann kommen wieder neue Lieblingsspieler in Anführungsstrichen des neuen Trainers, dann kommen wieder neue Sportdirektoren, die wieder eine neue Idee haben und das scheint ja so eine never-ending Story zu sein und am Ende des Tages kommt dann ja auch noch dazu, dass VW in einer großen Krise steckt und ich mal gespannt bin, wie sich das auch langfristig auf den VfL Wolfsburg auswirken wird, weil du kannst ja schlecht drei Standorte dicht machen, 30.000 VW-Arbeitende vor die Tür setzen und nach wie vor irgendwie fette Gehälter in der Fußball-Bundesliga bezahlen. Da bin ich echt mal gespannt.
Ja, da gibt's aber keinerlei Hinweise. Also der VfL Wolfsburg ist immer noch so eine Art Leuchtturmprojekt, auch für die VW-Angestellten, damit sie immerhin so ein bisschen Spaß nach der Arbeit haben, wobei mit Spaß ist es ja auch momentan problematisch, wenn man regelmäßig Heimspiele des VfL Wolfsburg besucht, aber zumindest Ablenkung und VW buttert jetzt rund 80 Millionen Euro in den aktuellen Kader des VfL Wolfsburg und das ist ein relativ geringer Betrag, wenn man bedenkt, dass VW 2023 320 Milliarden Euro umgesetzt hat. Im Vergleich dazu sind die 80 Millionen Euro wirklich nur ein überschaubares Investment. Und beim VfL Wolfsburg sind die fetten Jahre ja nach 2015 auch vorbei. Damals übernahm Jörg Schmadtke und es gab eher mal eine Phase, da wollte der VfL Wolfsburg so viele deutsche Nationalspieler wie möglich unter Vertrag haben. Und mit Schürrle, Kruse und Draxler spielten im Jahr 2015 dann auch mal drei Nationalspieler beim VfL Wolfsburg. Aber seitdem ist die Gehaltsstruktur verändert worden? Ist das Gehaltsgefüge um 25% reduziert worden? Also die Gehälter sind um 25% gekürzt worden und der VfL Wolfsburg hatte auch mal Pläne. Ja, ich komme. Ich komme gleich wieder. Ja?
Alles klar.
Jetzt kannst du einen deiner legendären Monologe halten. Ich bin gleich wieder da.
Okay. Dann Michael Augustin. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie so ein, vielleicht etwas früher hätte man gesagt, wie ein frivoler Film, oder? So, da kommt jetzt tagsüber so ein Techniker nach Hause und schaut sich den Backofen an und fragt gleich Michael Augustin, warum liegt hier eigentlich Stroh? Nein. Aber ich kann euch ja vielleicht an dieser Stelle ein bisschen von meiner Fußballwoche erzählen. Und zwar bin ich Anfang der Woche beim 1. FC Köln gegen Holstein Kiel gewesen im DFB-Pokal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, danach hat sich in dieser Saison zum ersten Mal ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht bei den Kieler Fans. Da waren ja 2.800 mit dabei. Der Auswärtsblock war komplett abgegrast, was die Möglichkeiten an Karten zu kommen angegangen ist. Und ja, Holstein Kiel hat zwar mal wieder ein sehr engagiertes Spiel gezeigt, aber war im letzten Drittel, im Angriffsdrittel überhaupt nicht zwingend und ist natürlich mit der ersten Flanke dann gleich in Rückstand geraten. Ich glaube, am Ende dieses 0:3 ist dann wahrscheinlich auch ein Tor zu hoch ausgefallen. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass danach so ein bisschen, weil man muss ja natürlich auch ganz ehrlich sagen, der 1. FC Köln war jetzt auch kein Verein, der jetzt gerade vor Selbstbewusstsein so nur so strotzte, sondern eher so ein kriselnder, auf der Stelle tretender, auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgebliebener Zweitligist. Natürlich immer noch zu Hause mit einer unfassbaren Wucht. Diese Wucht, auch wenn ich das gehört habe, dass es in diesem Fall nicht so laut gewesen sein soll. Also ich habe diese Fanwucht beim 1. FC Köln sehr, sehr extrem wahrgenommen. Gerade wenn dieses come on FC, diese Wechselgesänge im Stadion angestimmt wurden. Das war schon wirklich richtig fett. Das Stadion war fast ausverkauft. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich danach schon ein bisschen Ernüchterung gemerkt habe, weil festgestellt habe, dass viele, natürlich zu 1000%, viele Kielerinnen und Kieler zu 1000% hinter ihrem Verein stehen, aber gleichzeitig auch ja gemerkt haben, so oh, die Qualität. Ich bin jetzt hier gerade noch im DFB-Pokal und habe jetzt den gerade noch mal so einen kleinen Monolog gehalten, weil du hast ja gesagt, ich soll das mal machen. Du kannst dir das denn natürlich anhören, was ich erzählt habe. Bin gerade so ein bisschen bei Ernüchterung von Kieler Fans gewesen, die dann aber also nach dem DFB-Pokalspiel, die ja nun gegen keinen großen und vielleicht großen Verein, aber eben nicht in großer Form sich befindenden Zweitligisten gespielt haben. Und die Reaktion darauf, muss ich sagen, die hat mir sehr imponiert, dass es eben keinen Verdruss gab. Und jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz zum vergangenen Wochenende, zum ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte und eines schleswig-holsteinischen Fußballvereins.
Mit Wolfsburg sind wir fertig. Oh, gut.
Wie bitte?
Mit Wolfsburg sind wir fertig.
Mit Wolfsburg sind wir fertig.
Ja.
Und das da
eben. Meinem Backofen geht's übrigens wieder besser, ne? Also der funktioniert.
Der geht wieder.
Der funktioniert jetzt wieder. Ja, ja, aber es mussten Teile nachbestellt werden, die müssen erst geliefert werden. Und am 20. November gibt's der nächste Termin, das ist dann der Anschlusstermin. Ja. Hoffentlich überschneidet sich der Anschlusstermin dann nicht mit dem Anstoßtermin.
Ja.
Deswegen musste ich kurz mal raus aus der Folge, aber ich wusste ja, dass dieser Podcast in deinen Händen bestens aufgehoben ist. Vielleicht hast du ja zwischenzeitlich auch noch jemanden imitiert. Könnte ja auch durchaus vorgekommen sein. Ich werde es mir dann anhören, ja, wenn die Folge veröffentlicht ist.
Auf jeden Fall, definitiv.
Ich wollte nur einfach mal sagen. Mach ruhig weiter, ich höre dir zu und du meldest dich, wenn ich wieder mitmachen soll.
Du darfst ab sofort mitmachen. Und zwar habe ich gesagt, ich finde es erstaunlich, wie man dieses Negativerlebnis von unter der Woche am Wochenende ins Positive hat ummünzen oder wenden können oder drehen können. Und zwar indem man ja vor Anpfiff den Stadionsprecher hat gesehen, wie er das Mikrofon an den Capo, an den Vorsänger weitergegeben hat. Das geht auch gerade viral in den sozialen Medien und das ganze Stadion wurde sozusagen animiert und das finde ich, das ist eine Aktion, die eben so konstruktiv und nicht so destruktiv ist. Es gab keine Anti-Haltung, es gab kein, mal gucken, wie wir das jetzt gegen Heidenheim machen, da müssen wir ja gewinnen und wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann sind wir vielleicht schon so gut wie abgestiegen, sondern das alles so ins Positive drehen mit dem Banner am Ende, Don't Stop Believing, finde ich, ist auch die richtige Botschaft gewesen. Also von daher hat mir das wirklich sehr imponiert. Dazu muss man natürlich sagen,
Capo ist König.
Capo ist König und Heidenheim vielleicht dann auch wirklich mal ein schlagbarer Gegner gewesen. Das hat man dann ja vor allen Dingen auch gesehen. Es ist jetzt nicht alles gut, aber vorher war gefühlt erstmal so ein bisschen Ernüchterung da. Und ich finde, die hat man auf eine sehr, sehr konstruktive Art und Weise jetzt erst einmal wieder ein bisschen ausgebremst. So kann man es sagen, ja.
Und weißt du, welche Gemeinsamkeit Holstein Kiel und der FC St. Pauli haben? Also bis auf die Tatsache, dass beide an ein und demselben Spieltag, an ein und demselben Tag sogar fast zeitgleich oder zeitgleich Spiele gewonnen haben. Das wird es, glaube ich, auch nicht so oft geben in der Geschichte des Podcasts, dass das beiden Mannschaften an einem Spieltag in der ersten Liga gleichzeitig gelingen wird. Aber es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Fällt dir da eine ein?
Nee.
Beide machen nach solchen seltenen Ereignissen, nach Siegen in der Bundesliga, Siegerfotos vor der Fankurve. Also die Kieler stellen sich dann, ich verwechsel das immer, bei Holstein ist es da die Nordkurve, wo sind die Ultras? Nee, also wenn ich auf der Reportertribüne sitze, links von mir,
genau, ja.
Welche Kurve ist das? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich Fotos gesehen, wie sie sich mit den Ultras im Hintergrund da fotografiert haben.
Ich glaube, das müsste West sein in Kiel, ehrlich gesagt.
Okay, ja.
Kann das sein? Das ist jetzt auch ganz peinlich.
Da fehlt mir gerade der geografische Orientierungssinn. Ja. In Sinsheim oder in Hoffenheim, da wo St. Pauli ja erfolgreich war, war es definitiv die Gästekurve. Da habe ich auch Fotos gesehen, wie sich die komplette Mannschaft, also nicht nur die Kaderspieler plus Trainer, sondern wirklich alle, die da waren, Physiotherapeut, Zeugwart, Betreuer, alle möglichen Mannschaftsarzt, die standen da vor der Gästekurve und haben auch ein Foto gemacht, das sie dann auch in den sozialen Netzwerken veröffentlicht haben. Da habe ich dann auch das entsprechende Foto von Holstein Kiel gesehen. Und das ist ein schöner Brauch, finde ich. Also bei St. Pauli war das in der vergangenen Saison auch schon so. Bei Holstein Kiel weiß ich es nicht und wahrscheinlich sind das nicht die einzigen Vereine, die so etwas machen, aber man kann sich dann ja auch an solche Momente erinnern und vielleicht hilft es ja auch, solche Fotos dann in der Kabine aufzuhängen. Ich weiß nicht, wo die dann landen, sicherlich im Internet, da habe ich sie ja gesehen, aber vielleicht werden sie auch ausgedruckt und noch irgendwo im Spielertrakt platziert. Das ist mir aufgefallen, positiv aufgefallen.
Das war dann sozusagen zeitgleichs wunderbare Welt des Fußballs und ich habe es natürlich gerade eben doch mal in der Anschlussfaktenredaktion doppelchecken lassen. Zwei grüne Haken, es ist die Westtribüne. Links ist die Westtribüne, rechts ist die Osttribüne. Also alles richtig, alles wie gehabt, ja.
Ja, und bei St. Pauli ist es die Südkurve. Vielleicht wird es dort am kommenden Samstag auch so ein Foto geben. Vielleicht aber auch nicht, weil der nächste Gegner heißt Bayern München. Der nächste Gegner von Holstein Kiel heißt Ole Werner. Das könnte auch skurril werden, ne? Im Werner-Stadion, also im Weser-Stadion muss Kiel antreten.
Da gibt's noch eine Frage aus der Kurve. Ein Stussi hat geschrieben, wie wird eigentlich Afolayan ausgesprochen?
Ja, er ist Engländer. Oladapo Afolayan nenne ich ihn. Also er wird Afolayan ausgesprochen und es gibt bei uns ein Tool, auf das wir zugreifen können, du und ich und viele andere Kollegen auch, von der DFL. Da werden nämlich die Spieler der ersten und zweiten Liga, ich glaube, es haben aber dann fast nur Erstligaspieler gemacht, gebeten, ihre Namen in ein Mikrofon zu sprechen.
Ja.
Und diese Audio-Files kann man anklicken und dann hört man, wie jeder Spieler seinen Namen ausspricht und der von dir eben angesprochene St. Pauli-Spieler spricht sich Afolayan aus.
Also dann sagt
und
er jetzt
Eric,
in Zukunft...
Eric Smith, ja. Der ja auch oft, und das weiß man immer, wenn man irgendwie Spielzusammenfassungen anderer Kollegen hört, ich will da jetzt gar keinen Namen nennen, aber der heißt ja dann auch manchmal Smith und wenn du sowas hörst, dann weißt du immer, okay, da hat sich der Kollege da dann nicht reingeklickt, sondern der heißt Smith, auch wenn er sich Smith, S-M-I-T-H schreibt, der Schwede von St. Pauli.
Ja, das ist, und natürlich, Jens Day ist natürlich auch so ein schöner Fallstrick, ne?
Stage.
Ja, Stage geschrieben.
Absolut, absolut.
Du hast mich jetzt gerade eben unterbrochen, als ich noch meinen schlechten Wortwitz machen wollte. Ich hole den jetzt nochmal nach, der erklärte Witz. Also der Spieler, den du eben angesprochen hast, sagt jetzt ab sofort nicht nur noch Experten etwas, sondern auch Afolayan.
Ja, richtig, richtig. Aber die haben wir jetzt ja ins Boot geholt. Die kann es jetzt ja eigentlich gar nicht mehr geben. Ich muss übrigens noch eine Selbstanzeige machen.
Schon wieder?
Das ist mir... Ja,
du hast vergangene Woche dich schon angezeigt mit Hansi Flick. Also das macht dich mal nicht kleiner, als du bist. Du bist schließlich Podcast-Profi.
Da habe ich Abbitte geleistet. Nee, ich habe einfach einen falschen Namen in der vergangenen Woche hier bekannt gegeben. Ich weiß nicht, wir haben kurz den ersten FC Köln angerissen und gesagt, oder ich habe das, glaube ich, sogar gesagt, der Trainer des FC heiße Zuber. Nee, der heißt Struber.
Ja.
Gerhard Struber. Struber statt Zuber. Das möchte ich nochmal sagen, weil ich höre mir selbstverständlich die Folgen immer an. Also diese werde ich ganz aufmerksam hören, weil du ja eben einen längeren, mehrminütigen Monolog hattest, während ich oben mit dem Bauknecht-Mitarbeiter zu tun hatte. Ja, ich weiß ja nicht, was du alles schon gemacht hast, aber wie machen wir weiter? Chronologisch können wir nicht mehr weitermachen, weil wir jetzt wild hin und her gesprungen sind. Aber du warst am Freitag ja. beim Topspiel der Fußball-Bundesliga, ja. also nicht beim 18:30-Topspiel, sondern du warst bei dem Spiel, das in der vergangenen Saison immer das spektakulärste gewesen ist. Es gab es ja dreimal, weil die beiden auch im Pokal aufeinander trafen in der vergangenen Saison. Die Rede ist von dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Da bist du gewesen. Und wie war es für dich?
Ich fand, also wenn man wirklich jetzt von dem häufig zitierten 0:0 der besseren Sorte sprechen möchte, dann muss man das, glaube ich, bei diesem Spiel tun. Und ich habe über einen Bekannten, der Leverkusen-Fan ist, seit jeher tatsächlich mit dem Blick aufs Bayerkreuz aufgewachsen ist in Leverkusen und dann natürlich jetzt in der vergangenen Saison.
Du warst also mit Rainer Kallmund unterwegs.
Ich war mit Rainer Kallmund unterwegs auf 3-4 Walfischsteaks paniert, versteht sich. Und naja, auf jeden Fall mit einem wirklich Ur-Leverkusener, der da eine Dauerkarte hat und hat mich da sozusagen mitgenommen auf seine Karte. Und der hat gesagt, dass es in dieser Saison das mit Abstand beste Leverkusener Spiel war. Und das habe ich auch so empfunden. Also dieses 0:0 war überhaupt gar nicht langweilig. Es war natürlich im ersten Durchgang vor allen Dingen sehr, sehr einseitig. Viele Chancen, klasse Paraden von Nübel oder eben teilweise nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Dann also nicht so abschlussstark, wie man normalerweise einen Victor Boniface auch kennt, der ja gefühlt wenige Chancen braucht, viel aufs Tor schießt, wenige Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Das war jetzt gegen den VfB Stuttgart anders, aber die Art und Weise, wie Leverkusen gespielt hat, taktisch, mal über die rechte Seite, immer wieder diese Tiefenläufe, immer wieder dieses Hinterlaufen vom unfassbar schnellen Frimpong, der gefühlt 5 Kilometer mehr gelaufen ist als alle anderen.
Und aber der kein Kopfballspiel hat.
Nee, natürlich nicht bei seiner Größe.
Sollte man vielleicht mal üben.
Müsste man vielleicht mal hier mit, wie heißt der noch hier mit dem Kopfballpendel, hier vom FC Bayern München, sag mal schnell hier, der früher Nachwuchskoordinator war.
Hermann Gerland.
Hermann Gerland, dankeschön, jetzt bei der Nationalmannschaft. Naja, auf jeden Fall, genau, auch also ich fand, Leverkusen hat wirklich sehr, sehr stark gespielt. Ich finde, im ersten Durchgang hatte der VfB Stuttgart wenig entgegenzusetzen, außer einen wirklich sehr starken Nübel. Normalerweise kann es zur Pause schon, also mindestens 2:0, vielleicht sogar 3:0 für Leverkusen.
Der war gar nicht Nübel.
Nee, der war überhaupt gar nicht Nübel. Und das hat Spaß gemacht. Und du hast dann irgendwann gemerkt, beziehungsweise auf der anderen Seite hast du eben auch gemerkt, das, was wir in den vergangenen Wochen auch schon immer mal wieder beobachtet haben, dass der VfB Stuttgart trotzdem sehr, sehr gefährlich bleibt, weil du natürlich weißt, dass ein Dennis Undav normalerweise auch nicht viele Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Und das hat es vor allen Dingen dann natürlich im zweiten Durchgang spannender gemacht, als du sehentlich gesehen hast, ja, sehentlich gesehen ist auch schön, aber dass du sehentlich registriert hast, dass Leverkusen dann natürlich auch irgendwann die Kräfte ausging bei diesem sehr laufintensiven Spiel. Und ja, dann der VfB Stuttgart natürlich mit Enzo Mio, mit Mittelstädt, mit Rieder, auch natürlich mit Demirovic und naja, mit all den, mit Leveling, gut, der musste dann früher raus. Aber
ja, und Demirovic kam spät rein.
Auch natürlich irgendwie Spieler hat, die ja auch sehr laufstark sind, die technisch auch gut sind und dann immer gefährlicher werden. Also ich fand das Spiel wirklich sehr, sehr sehenswert, auch wenn es am Ende keine Tore gab. Aber ich habe da, wie gesagt, schon wie viele Leverkusen-Fans beobachtet haben, die beste Saisonleistung der Leverkusener gesehen. Die, und das müssen wir dann wiederum auch festhalten, aktuell nicht reicht. Ich habe ja gesagt, Leverkusen kann den Meistertitel verteidigen, um dem FC Bayern München gefährlich zu werden, weil da klafft mittlerweile schon eine fette Lücke.
7 Punkte.
Ja.
Mir ist aufgefallen, ich habe das Spiel gesehen, ich habe jetzt ja wieder ein DAZN-Abo, habe mir die vollen 90 Minuten reingezogen. Angelo Stiller hat gelb wegen Meckerns gesehen. Wie nennt man das, wenn Angelo Stiller gelb wegen Meckerns sieht?
Na, stiller Protest?
Ja, das ist ein stiller Protest gewesen.
Ja.
Ja, ich fand's auch gut, das Spiel.
Auch schon. Das Auge Spiel hat sich hätte am Freitag natürlich diesen Gag hingelegt und dann gesagt, okay, dann machen wir einen Haken dran, nächstes Thema.
Ja, ich wollte schon noch sagen, dass Leverkusen aufgrund der Torschussstatistik und der deutlichen Chancenüberlegenheit diese Partie eigentlich hätte gewinnen müssen, aber ja, das hast du ja auch schon gesagt. Und ob es die beste Saisonleistung war, weiß ich nicht. Ich habe nicht alle Leverkusen-Spiele gesehen, aber wenn es einen Sieger hätte geben müssen, dann hätte das eigentlich nur Bayer Leverkusen sein können. So ein ähnliches Spiel habe ich gestern übrigens auch gesehen, wo eine Mannschaft ganz oft aufs Tor geschossen hat und ganz viele Chancen hatten. Da habe ich jetzt, um die Überleitung zu dieser Partie herzustellen, ein kleines Theaterstück einstudiert. Achtung, es geht los. Mein Name ist Daniel Heuer-Fernandes. Und was halten Sie von Nürnberg? Alles.
Stark.
10 Paraden.
Ja.
10 Paraden. Daniel Heuer-Fernandes gegen Tsimas, gegen Justwan, gegen Emreli. Tsimas übrigens unfassbar. Der ist 18 Jahre, dieser Grieche. Das ist der neue Can Uzun beim 1. FC Nürnberg. Den haben sich die Nürnberger aus Griechenland von Paok Saloniki ausgeliehen. Es gibt eine Kaufoption über 18 Millionen Euro. Tsimas, angeblich ist West Ham United dran, weil auch West Ham weiß, dass das ein Riesentalent ist und weil Niklas Füllkrug bei West Ham United nicht so gut funktioniert. Dieser Tsimas wird einer sein, der, glaube ich, in der Premier League bald durchstarten wird. Ein so guter Stürmer, aber nicht gut genug, um Daniel Heuer-Fernandes zu überwinden. Ey, das ist so krass gewesen, was Nürnberg an Chancen hatte. Und der Trainer des 1. FC Nürnberg ist ja jemand, der hat als Aktiver doch das eine oder andere Tor geschossen. Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister, Weltklasse-Stürmer Miro Klose. Der hat das in der Coaching-Zone mit einer, ich will nicht sagen, relativen Gelassenheit verfolgt. Aber wenn, dann ärgert er sich mehr nach innen. Und der muss doch komplett durchdrehen, oder? Wenn er weiß, ey, wir haben hier so viele Chancen, meine Stürmer haben so viele Chancen und der Ball will nicht rein. Also der muss, ich weiß nicht, wie der seinen Frust abreagiert. Was ich weiß, ist, dass der 1. FC Nürnberg unter Klose eine positive Entwicklung gemacht hat. Ich habe die Nürnberger vor Wochen mal in Hannover gesehen bei dem 0:2. Danach wackelte der oft zitierte Trainerstuhl von Miroslav Klose. Dann gab es irgendwie so ein wackeliges 3:2 gegen deine Preußen, gegen Preuß Münster und den 4:0 Sieg im Derby gegen Fürth. Und danach ist irgendwas gelöst worden in dieser Mannschaft. Ich kann es nicht beschreiben. Ich bin kein Nürnberg-Insider. Aber das 8:3 gegen Regensburg haben wir alle mitbekommen. Auch alle, die sich sonst nicht für die zweite Liga interessieren. Und das gestern im Volksparkstadion war ein so starker Auftritt des 1. FC Nürnberg. Alle Achtung. Und beim HSV muss man sagen, das hat der Steffen Baumgart auch bei seiner Analyse gesagt, spielt dann doch eine Rolle, wenn wichtige Spieler fehlen. Und mit Schonlau, Meffert und Glatzel haben in allen Mannschaftsteilen extrem wichtige Säulenspieler gefehlt. Dann ist noch Reis Mitte der ersten Halbzeit oder vielleicht war es auch erst nach 30, 32 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Da steckt auch dieser üppig zusammengestellte Kader des HSV nicht so ohne weiteres weg. Und ja, nochmal, Daniel Heuer-Fernandes, der Mitarbeiter des Tages gestern im Hamburger Volksparkstadion.
Ja, definitiv. Und beim 1. FC Köln, sag ich schon, beim 1. FC Nürnberg muss man natürlich dann auch wieder so dieses, ja, das festhalten, was man nicht, wie du schon gesagt hast, nicht zu 100% erklären kann. Und zwar, dass du, ich kann mir vorstellen, dass dieser Erfolg da im Derby bei Fürth, die danach ja dann auch ihren Trainer und Sportdirektor freigestellt haben, entlassen haben, sich von denen getrennt haben. Ja,
beide, ne?
Ja, genau. Und das sind ja dann diese weichen Faktoren. Das ist ja genau das, was zwischen den Ohren dann passiert. Ich kann mir vorstellen, das ist dann wirklich wie so eine häufig zitierte Initialzündung, dass dann die Stimmung so ins Positive kippt, dieses Wir-Gefühl nochmal gestärkt wird und all das, was vielleicht in der vorherigen Zeit, in den vorherigen Wochen eher so ein bisschen mausgrau und vielleicht so ein bisschen mentalitätsschwach daherkam, das ist dann eben auch mal mit Positivität besetzt. Und das strahlt momentan der 1. FC Nürnberg aus. Und
absolut, die sind so im Flow.
Ja, genau.
Und manchmal braucht es ja nur so ein Ereignis oder eine Spielsituation, um so einen Flow auszulösen. Vielleicht war es in Nürnberg der Derby-Sieg. Wie gesagt, davor gab es den Sieg gegen Münster, aber das war dann auch eher so ein Ach- und Krach-Erfolg, knapp mit 3:2. Ich kann da auch nur mutmaßen, aber die Mannschaft ist gerade so gut drauf und die Tabellenspitze, man muss ja eigentlich von der ersten Tabellenhälfte sprechen in der zweiten Liga, da sind alle Vereine so eng beisammen, also Nürnberg wird, wenn das so weitergeht, da ganz weit oben reinstoßen und es ist ja total schwierig, in der zweiten Liga gerade einen Favoriten zu benennen, also Tabellenführer ist jetzt Hannover 96 mit 22 Punkten und der Tabellenachte Hertha BSC, der hat auch nur 5 Punkte weniger, also da ist eine Menge Bewegung möglich und Nürnberg ist jetzt Sechster mit 17 Punkten.
Ein bisschen erstaunlich, muss man schon sagen. Ne? Also zwei Sachen, die wirklich, das eine ist erstaunlich, das andere ist bitter. Ich finde, das 0:0 der Schalker bei Ulm, das ist schon echt bitter und erstaunlich, dass Preußen Münster gegen
Fortuna Düsseldorf gewonnen hat. Dass sie die schwachen Schalker nicht geschlagen haben.
Wie bitte?
Bitter für Ulm, dass sie die schwachen Schalker nicht geschlagen haben.
Ja, definitiv. Ja, und Preußen Münster gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf, ne?
Ja, Wahnsinn. Also über Schalke können wir vielleicht auch nochmal sprechen, aber da muss ich irgendwie ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Da weiß ich zu wenig. Das ist ja auch kaum zu erklären, warum die Mannschaft so schlecht ist. Ich kann übrigens noch, und das ist jetzt wieder so ein kleines Quiz, wir sind bei einem Ex-Schalker. Welchen Promi habe ich denn gestern wohl getroffen im Hamburger Volksparkstadion, bevor ich angefangen habe zu arbeiten? Welcher Promi hat mir seine Hand entgegengestreckt, weil er endlich froh war, dass er mich mal persönlich kennenlernt?
Du hast gesagt, der hat mal bei Schalke gespielt, oder?
Ja, der hat so viele Vereine gehabt. Der hat vor allen Dingen so viele Tore geschossen. Vor allen Dingen in der zweiten Liga sehr viele Tore geschossen.
Terodde.
Auch für den, Simon Terodde.
Simon Terodde. Genau.
Simon Terodde. Ich lief gestern Simon Terodde in die Arme oder er mir. Keine Ahnung, wie man das sagen mag. Es ist ja so beim HSV, auch da sind wir wieder bei den Arbeitskarten. Beim HSV holst du die Arbeitskarten in dem Sportcast-Container ab.
Ja.
Sportcast ist diese DFL-Firma, die die TV-Übertragung, die ganze mediale Berichterstattung, also im TV- und im Radiobereich abwickelt. Und da sind dann auch im Hamburger Volksparkstadion oder auf einem Vorplatz, da ist ja sehr viel Platz, wenn man da auf den Presseeingang, auf den Haupteingang des Volksparkstadions zufährt. Also ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren und dann bin ich Richtung Garage gegangen. Da ist dieser Container, also ein Container, der da auf vier Rädern steht. Und da geht man dann rein und holt die Karte ab und die Tür öffnete sich. Ich traf einen Kollegen von Sky, mit dem ich kurz gesprochen habe und Simon Terodde war der Sky-Experte und der streckte mir seine Hand entgegen. Wahrscheinlich dachte er auch, dass ich da zur Sky-Crew gehöre und wir haben uns nicht unterhalten, aber wir haben uns nur die Hand gegeben und Moin gesagt. Also Moin sagt man ja in Hamburg und Moin hat Terodde auch gelernt aus seiner langen Zeit beim HSV. Moin, genau. War gar nicht so spektakulär, aber jetzt kennen sich auch Simon Terodde und ich. Wir werden uns immer freundlich grüßen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wir werden immer Moin sagen.
Der Zweitliga-Rekordtorschütze.
Stimmt.
Ja.
Richtig.
Simon Terodde.
Ja.
Ich bin am Wochenende auf einer, es war keine richtige Halloween-Party, aber es war so eine Maskenparty. Ich habe übrigens vorhin gesagt,
bist du als Dieter Hecking gegangen?
Ich bin als ein gruseliger Hase gegangen, wenn du es wirklich wissen möchtest. Und auf dieser Halloween-Party oder auf diesem Come-Together, auf dieser Maskenparty, es war eigentlich mehr eine Maskenparty, es war keine richtige Halloween-Party, es war eine Maskenparty. Wie gesagt, das klingt so ein bisschen, finde ich so ein bisschen nach Red Light District. Ich habe auch schon gesagt, ich finde diese Anschlussfolge hat so ein bisschen was Frivoles. Du bekommst tagsüber Besuch von so einem Handwerker da oben in der Küche, der mal eure Backofenröhren nachstellt. Und ich war
der kam mir nicht durch Zufall vorbei. Ich habe mir den Termin vor Wochen geben lassen. Das ist ja nicht so, dass man da anruft und am selben Tag kommt jemand vorbei. Nein, nein, nein. Also der kommt zwischen 8 und 17 Uhr vorbei und der hat 5 Minuten, bevor wir eigentlich hier unsere Aufnahme starten wollten, angerufen. Ja, und so, dann kam er halt. Und als er da war, haben wir die Aufnahme gestartet. Und er war zum Glück nicht so lange mit dem Backofen beschäftigt. Er hat nur ein paar Kabel wieder neu justiert. Und jetzt geht der Backofen angeblich. Also ich habe jetzt in der Kürze der Zeit noch nichts gebacken, weil ich ja erstmal diese Folge hier mit dir backen möchte. Aber heute Abend wird gebacken, das ist völlig klar.
Definitiv. Auf der Halloween-Party oder auf dieser Maskenparty, auf der ich gewesen bin, wurde auch gebacken und zwar Pizza, auch sehr lecker aus dem Steinofen und ich kann aber auch alle beruhigen, es hatte keine und keiner einen Lederball im Mund, also es war alles sehr gesittet und auf dieser Party war auch ein früherer Fußballprofi, der auch mal für den FC St. Pauli gespielt hat und da möchte ich jetzt gerne mal wissen, ein kleines, eingelegtes, spontanes Wer bin ich? Er ist schon mal.
Ja, sowas mag ich.
Er ist schon mal vorgekommen in diesem Podcast, vielleicht auch schon mal bei Wer bin ich, vor gar nicht allzu langer Zeit. Hat unter anderem aber auch für Borussia Dortmund gespielt, für Hertha BSC und
Florian Kringe.
Ganz genau, so ist es. Und das war ganz witzig, weil der hatte keine Maske auf, dafür aber eine Perücke und zwar so ein bisschen stinktiermäßig, obwohl nur von den Farben her stinktiermäßig, also vorne der Pony so runter ins Gesicht in eher so silberblond und der hintere Teil war schwarz und der stand dann so vor mir und wir hatten uns vor Jahren gar nicht im Fußballzusammenhang, sondern weil er nach seiner Karriere tatsächlich auch, hat auch Freunde so aus der Beachvolleyball-Szene und da ist er häufig mal so zu Turnieren mitgefahren, weil er gesagt hat, oh, ich genieße das total, jetzt endlich mal nicht mehr ins Trainingslager fahren zu müssen, weil die Sommermonate, eigentlich ja mit die schönste Zeit des Jahres, die ist dann immer damit belegt gewesen, dass du dich auf die nächste Saison vorbereiten musstest und in Trainingslagern warst und dann natürlich nicht das machen konntest, was du gerne auch vielleicht mal machst, einfach mal am Strand abhängen, chillen, vielleicht auch irgendwie mal ein Bierchen trinken oder ein Weinchen oder halt einfach so ein bisschen Müßiggang. Und dann war er eben häufiger mal bei Beachvolleyball-Turnieren dabei und ich stand so vor dem und hab gedacht so, woher kenne ich nochmal dieses Gesicht? Weil der hatte natürlich jetzt ganz andere Haare, sah aus wie so ein Stinktier, wie gesagt, zumindest von der Farbe her. Und dann fiel irgendwann der Groschen und bei ihm witzigerweise auch. Er meinte, du warst doch hier wieder der Ansage-Fritze da hier bei den Beachvolleyball-Turnieren. Ne? Hab ich gesagt, so, ja, stimmt. Und du warst doch auch mal sportlich mal aktiv. Ja, war ganz witzig. Also
Was macht er jetzt? Weißt du das?
Ja, weiß ich. Also auf der einen Seite hat er sich so, glaube ich, so ganz generell ganz gut abgesichert und auf der anderen Seite arbeitet er jetzt für die Spielerberateragentur, bei der er damals auch als Klient war. Also bei dem Spielerberater, der ihn damals betreut hat, bei dem hat er jetzt auch angefangen und ja, betreut und berät jetzt da auch so ein paar Spieler.
Und hast du dann deine Wunschliste für Holstein Kiel abgegeben bei ihm?
Ja, genau. Ich habe gesagt, dass ich kann dir, wenn du willst, mal einen Geheimtipp geben. Carsten Wehmann. Weiß nicht, hast du vielleicht schon mal gehört? Möglicherweise Carsten Wehmann. Ruf den mal
der
an.
Der braucht Hilfe.
Der braucht ja vielleicht im Winter nochmal Hilfe. Ja.
Oder Borussia Dortmund. Da sitzen dann ja auch so Spieler wie Ayman Agil, Cole Campbell, Yannick Lührs oder Rodney Elongo Yombo auf der Bank. Ja. Alle Spieler aus der U23, also aus der Drittligamannschaft des BVB. Daniel Mahlen sitzt da auch noch. 11 stehen auf dem Platz. Und Borussia Dortmund gewinnt plötzlich gegen RB Leipzig mit 2:1. Wenige Tage nach diesem schwachen Auftritt im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg. Was ist eigentlich bei der Kaderzusammenstellung des BVB schiefgelaufen? Also ja, die haben verletzte Spieler, aber irgendwie ist der Kader ein bisschen auf Kante genäht.
Ist das der häufig zitierte Kaderlass, wie der Kicker sagen würde? Ja, ja. Also definitiv haben wir ja in der vergangenen Woche auch schon festgestellt, natürlich gepaart mit auch einer extrem verletzten Liste, mit einer extrem lang verletzten Liste. Und was mich bei diesem Spiel auch nochmal bewogen hat, schon skurril, oder? Da ist jetzt Jürgen Klopp, der neue Head of Global Soccer, Global Head of Soccer, der neue Big Boss beim RB Imperium.
Ja, ab dem 01.01.2025 erst offiziell.
Das stimmt, aber sitzt er denn da wirklich mit der geballten Faust in der Tasche und freut sich über die Tore von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund? Oder?
War ja nur eins, Tor, Singular.
Ja, von mir ist auch Tor, aber du weißt, was ich meine. Also ganz generell. Oder hat er sich dann doch über den Treffer von Maxi Bayer und Serhou Guirassy gefreut? Ich kann es mir irgendwie nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen.
Der weiß bis heute gar nicht, wie die gespielt haben, weil sein Job ja erst im Januar 2025 anfängt. Ja, keine Ahnung, wie der das verfolgt. Aber du hast ja gerade die Verletztenliste angesprochen. Ich habe mir jetzt hier die Kicker-App aufgemacht, mal sagen, wer da alles gefehlt hat. Gregor Kobel, der Torhüter. Waldemar Anton war nicht dabei, Julian Riasson war nicht dabei, Niklas Süle war nicht dabei, Jan Couto, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der Außenverteidiger aus Brasilien war nicht dabei, Giovanni Reina war nicht dabei, Karim Adeyemi war nicht dabei, Julien Duranville war noch nicht dabei, aber der hat jetzt auch noch nicht die ganz große Rolle gespielt, der 18-jährige Belgier beim BVB. Die anderen waren alle dabei. Ich habe echt so überlegt, ist der Kader auf Kante genäht? Ich würde eher sagen, ja. Andererseits, der BVB hat ja nicht umsonst eine Mannschaft in der dritten Liga, die ja auch im Profibereich spielt. In der dritten Liga wird Profifußball gespielt und die spielt da ja nicht irgendwie permanent gegen den Abstieg, sondern ist immer im gesicherten Mittelfeld. Und es ist ja auch dann klug, solche Spieler hochzuziehen und die zu bringen. Natürlich haben die noch nicht zig Bundesligaspiele. Aber so ein Cole Campbell hat jetzt 2 Kurzeinsätze innerhalb weniger Tage gehabt bei den BVB-Profis. Das soll dann ja auch so sein, ne? Aber andererseits, das haben wir auch schon zigfach hier besprochen, ist Tom Rothe schlechter als Rami Benzebaini? Wahrscheinlich nicht, ne? Also den hätten sie ja auch haben können. Manchmal verstehe ich den BVB nicht so richtig.
Also natürlich, finde ich, ist die Verletztenliste schon wirklich auch so lang, dass sie, glaube ich, auch einem FC Bayern München weh täte oder dass sie auch Leverkusen und Stuttgart weh täte. Aber trotzdem, und das habe ich ja auch schon in den vergangenen Wochen gesagt, deswegen gebe ich dir diesbezüglich auch recht, trotzdem finde ich, hat man an der einen oder anderen Stelle sich eben auch selbst geschwächt, was die Breite im Kader angeht. Ne? Also ist aber auch natürlich immer so ein Hin und Her wie bei so einer Wippe, weißt du? Also wären jetzt alle, die du aufgezählt hast, noch fit, dann würde ein Youssoufa Moukoko wahrscheinlich wieder 17 Mal als Einwechselspieler ab der 80. Minute fungieren. So, das ist natürlich.
Aber der ist ja gar nicht mehr da.
Ja, genau, aber das meine ich ja. Also man hat ihn verliehen oder erstmal weggegeben, verliehen mit Kaufoption. Das meine ich ja. Oder auch Sebastian Allaire. Ne? Also das sind ja genau diese Spieler, bei denen man sagt, da hat man sich irgendwie schon selbst geschwächt oder dass man dann natürlich auch Niklas Füllkrug einen Gerassi vor die Nase gesetzt hat. Und wenn aber alle, das habe ich ja gerade eben gesagt, die du aufgezählt hast, wenn die jetzt alle noch fit wären und man aber eben sich nicht von denen getrennt hätte, dann würden die eben nur als Einwechselspieler fungieren und das bedeutet dann gleichzeitig, dass Unzufriedenheit im Kader aufkommt. Natürlich bei einem Moukoko nochmal anders als beim Allaire, aber bei Moukoko ist es natürlich total wichtig zu spielen, damit der sich wieder weiterentwickelt, damit der in der Entwicklung den nächsten Schritt macht. Und du kannst es immer so und so beleuchten und geht das dann auf und wären die ganzen Neuzugänge alle fit und hätte Borussia Dortmund vielleicht so ähnlich wie der erste FC Nürnberg dann auch mal so ein Spiel gehabt, mit dem man in so einen Flow gekommen wäre, dann hätten jetzt wahrscheinlich alle gesagt, so was für geniale Transfers, du hast da so ein Kuto, der als riesengroßer Außenverteidiger der Zukunft gehandelt wird, du hast einen Maximilian Bayer, der als die kommende Sturmhoffnung auch in der Nationalmannschaft gehandelt wird. Du hast Gyrassi, der als einer der besten oder spielstärksten Stürmer in Europa auch mitgehandelt wird und gesehen wird. Und du hast einen Waldemar Anton, der eben auch ein regelmäßiger Kandidat in der Nationalmannschaft sein wird. So, ne? Das liest sich eigentlich ja erstmal ganz gut. Aber weil Dortmund halt diesen Flow nicht hat und gepaart eben mit der verletzten Liste, auch mit einem Spieler, der auch immer so ein Unterschiedsspieler sein kann, auch wenn ich dieses Wort gar nicht so richtig mag, aber an guten Tagen ist Karim Adeyemi auf dem Weg zur Weltklasse, so, ne? An schlechten Tagen ist er schlecht gelaunt und arbeitet nicht mehr da hinten, so, aber an guten Tagen ist das halt auch und der fehlt, finde ich, momentan auch und deswegen hast du, finde ich, momentan eine Mannschaft beim BVB, die genau da maximal steht, wo sie aktuell steht. Ist vielleicht ein bisschen besser als Durchschnitt, aber auf jeden Fall keine Bundesliga-Klasse, also keine Bundesliga-Spitzenklasse.
Ja, umso überraschender, dass Dortmund gegen Leipzig 2-1 gewonnen hat und du hast Adeyemi angesprochen als einer, der vorne gut ist, aber hinten halt auch seine Schwächen hat. Ich finde, bei Jamie Gittens ist das extrem. Also der ist ja vorne im 1-gegen-1 eine Waffe, wenn er denn im Flow ist, aber nach hinten, und das habe ich in dem Pokalspiel gegen Wolfsburg gesehen, bevor ich dann eingeschlafen war, hat er überhaupt kein Zweikampfverhalten. Der hat das Timing nicht, der foult, wo man normalerweise den Gegner eigentlich nur begleiten muss. Also der kann keine Zweikämpfe. Also der muss noch so viel lernen und wer mich total überzeugt bei Borussia Dortmund, wir hatten ja, glaube ich, als der Wechsel dann zustande kam, von Stuttgart zum BVB auch mal über die Sinnhaftigkeit gesprochen. Serhou Guirassy, da habe ich mal die Frage aufgeworfen, ist der vielleicht doch nur ein One-Hit-Wonder gewesen? Serhou Guirassy, der hat ja eine unfassbare Fähigkeit, lang angespielt zu werden, den Ball zu halten, den Ball abzuschirmen, dafür zu sorgen, dass die Mitspieler nachrücken, die Mitspieler in Szene zu setzen. Noch dazu ist er natürlich auch wegen seines Körpers im Strafraum sehr präsent, ist ein guter und auch erfolgreicher Abschlussspieler. Aber dieses, wir spielen den Ball mal lang auf Guirassy, da ist er sicher und dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Das kann der total gut und das finde ich erstaunlich. Also das fällt einem natürlich dann auch, wenn man Dortmund über 90 Minuten sieht, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht in den vergangenen Wochen und da fand ich Guirassy, was das angeht, immer außerordentlich gut.
Ja, er ist so derjenige, der dieses Herz beim BVB noch so ein bisschen am Schlagen hält. Ne? Also wenn das Kollektiv nicht funktioniert, dann weißt du kannst dich am Ende auf ihn verlassen, braucht wenige Chancen, um Tore zu erzielen. Und wenn man vor allen Dingen mal überlegt, wo er herkommt, also wenn man sich wirklich nochmal den Guirassy aus Kölner Zeiten anschaut, zu dem Guirassy über den VfB Stuttgart bis hin jetzt zum BVB, das sind ja wirklich vier unterschiedliche Etagen, die er jetzt nach oben aufgestiegen ist. Und ich finde es eben noch einmal mehr beeindruckender, wenn du als Spieler aus einer, in Anführungsstrichen, schwächelnden Mannschaft so herausstichst. Und das tut er. Also das heißt, er scheint beim VfB Stuttgart so gereift zu sein, dass es ihm in Anführungsstrichen egal ist, was um ihn herum so passiert oder beziehungsweise ihn das halt auf jeden Fall nicht beeinträchtigt, was seine eigene Leistung angeht. Und
ja, wobei er war jetzt ja nicht derjenige, an den die Kritik gerichtet war. Da musste Emre Can ja schon ein paar härtere Tage über sich ja gehen lassen. Das hat er ja auch in den Interviews nach diesem Sieg gegen Leipzig dann geäußert. Also vor allen Dingen die Kritik in den sozialen Medien. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Und bei Emre Can denkt man immer so, ja, der ist so relativ schlichtes Gemüt, wie er Fußball spielt. Aber nein, dem hat das auch zugesetzt und hat das dann auch mal öffentlich gemacht. Der ist übrigens auch wie Patrick Ehrers und wie auch Jackson Irvine in der Kicker-Elf des Tages aufgetaucht, weil nach einigen unglücklichen Spielen hat er gegen Leipzig mal wieder ein gutes Spiel gemacht.
Ja, das stimmt. Nee, ich meinte nur so ganz generell, also über der Mannschaft des BVB lag ja eine gewisse Schwere, wie so tiefstehende Novemberwolken und man hat so das Gefühl, es wird gar nicht richtig hell und gar nicht mehr richtig fröhlich und die Blätter gehen so ein bisschen und davon hat sich Guirassy ganz generell, finde ich, wenig beeinflussen lassen, sondern ist eben nicht nur der Spieler, der die Tore macht, sondern ist ja auch ein sehr mitspielender Stürmer, du hast es angesprochen, kann mit dem Rücken zum Tor den Ball gut halten, aber eben auch seine Gegenspieler einsetzen, gerade wenn mal so eine Flanke reingetreten wird, kommt es ganz gerne auch mal vor.
Mitspieler einsetzen.
Ja, dass er dann eben auch mal so einen Ball durchlässt und den besser postierten Spieler sieht. Also es ist nicht nur ein egoistischer Abschlussstürmer, sondern eben auch ein mitspielender, mitdenkender Spieler. Das fand ich eben so bemerkenswert, weil das zeugt ja dann eben auch von einem gesunden Selbstbewusstsein.
Und am Dienstag, also das ist dann morgen, wir zeichnen an diesem Montag auf, am 4. November, spielt Dortmund dann in der Champions League zu Hause gegen Sturm Graz. Was wird das für ein Spiel?
Ein Sturmspiel.
Das wird der Grazmesser.
Definitiv. Das sollten sie dann aber auch gewinnen. Also in Anführungsstrichen, das müssen sie dann eigentlich auch gewinnen. Stichwort gewinnen. Wollen wir mal auf unsere Kultrubrik schauen?
Ja, das machen wir.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ja, du darfst gerne entscheiden, ob du anfängst oder ob du dich erstmal zurücklehnst und dich von mir überraschen lassen möchtest.
Ich fange gerne an, nachdem letztes Mal das Schlagzeilen-Orakel so ein bisschen ins Stottern geriet, wie so ein alter Dieselmotor an einem
November. Ja, das lag ja an mir, weil ich einfach nicht kreativ war.
Ach Quatsch, das lag nicht an dir. Habe ich diesmal, es gab ja gestern die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals, habe ich diesmal ein bisschen Wiedergutmachung, beziehungsweise, naja, ich habe mir ein paar Partien rausgesucht und möchte dich und euch zu Hause an den Anstoßgeräten mit einem kleinen Schlagzeilen-Orakel zum Achtelfinale überraschen. Das erste Spiel, was ich mir rausgesucht habe. Du, wenn du willst, darfst du mit einsteigen, aber du musst nicht. Bielefeld gegen Freiburg. Vincenzo macht SC Grief froh. 0-2, der doppelte Vincenzo Grief froh macht den SC Grief froh. Okay, keine Reaktion aus dem
Doch,
Arbeiterviertel.
Ich habe gelächelt.
Okay, du hast gelächelt. Bayern gegen Leverkusen, das ist ja der absolute Schlager. Alonso, guten Dinge sind zwei. Leverkusen gewinnt mit 2-0 und kickt den FC Bayern München raus. Alonso, guten Dinge sind zwei. Auch keine Reaktion aus dem Arbeiterviertel. Okay, vielleicht
aber du musst immer noch sagen, wo man das liest, in welcher Zeitung. Aber das lässt du jetzt einfach mal weg.
Das ist jetzt die Bild-Zeitung, die Bild-Zeitung
München. Du spielst nach deinen eigenen Regeln.
Ja. Aber ist okay. Weser-Kurier beschäftigt sich mit Werder gegen Darmstadt. Das Kofeld Florian gar nicht. Wilder Ritt beim 3-2. Werder Bremen gewinnt gegen Darmstadt, gegen den früheren Werder-Trainer Florian Kofeld und jetzt Darmstadt-Trainer mit 3-2. Das Kofeld Florian gar nicht. Wilder Ritt 3-2.
Sehr schön.
Jetzt, mein lieber Michael Augustin, Regensburg gegen den VfB Stuttgart. Das war der Wahnsinn. Das haben wir noch nie gehört hier im Schlagzeilen-Orakel.
Nee, lange nicht mehr.
Regensburg schießt den VfB Stuttgart, den Vizemeister, aus dem Pokal. Und hinten raus noch Köln gegen Hertha BSC. 0-1. Paar Lemperle. Tim Patzt gegen Hertha. Paar Lemperle in Anspielung an den alten Palim-Palim-Gag von Hallervorden, Paar Lemperle, Tim Patzt gegen Hertha BSC, Eigentor 0-1, Hertha eine Runde weiter. Das war's
sehr schön,
von mir.
Sehr schön. Ich steige da jetzt nicht ein. Ich werde nur meine Zuschauerprognose für das Spiel Wolfsburg-Hoffenheim abgeben. Ich glaube, diese Partie wird dann verfolgt werden am 4. Dezember von 12.354 Zuschauern. Wir begrüßen recht herzlich auch die 30 mitgereisten Gästefans aus Hoffenheim. Ich habe ja schon angedeutet, dass es bei mir um Dieter Hecking, den wahrscheinlich neuen Trainer des VfL Bochum, gehen wird. Ich habe 5 Hecking-Thesen hier, 5 Geschichten aus seinem Leben. Du sollst mir sagen, wahr oder unwahr?
Ja.
Dieter Hecking hat nicht nur viele Fußballspieler, sondern auch viele Kinder. Er hat 6 Kinder. Wahr oder unwahr?
Nee, 6 hat er nicht, aber ich glaube 5, oder?
Richtig, es sind 5. Dieter Hecking lief vor kurzem mit einigen seiner Kinder, ich glaube es waren 2 Söhne und ein Schwiegersohn, einen Halbmarathon in Rom. Wahr oder unwahr?
Unwahr.
Wahr.
Ein Halbmarathon in Rom?
Ja, hat er gemacht.
Nicht
mit
schlecht.
Söhnen und Schwiegersohn.
Das waren Dieter seine Söhnlein brillant, die Überschrift zu diesem Halbmarathon in Rom.
Genau, und er war so gut in Form, er hat nicht mal mit der Augenbraue gezuckt. Dieter Hecking war als Trainer mit Alemannia Aachen im UEFA Cup vertreten. Wahr oder unwahr?
Das ist, glaube ich, wahr, oder?
Das ist wahr, weil 2005 war Alemannia Aachen Vizepokalsieger. Also die Aachener hatten in der Saison 2004 das Pokalfinale gegen Werder Bremen verloren. Werder in dem Jahr ja Doublesieger und damals war es so, dass dann eben der Verlierer des Endspiels am UEFA Cup teilnehmen durfte und das hat Alemannia Aachen als Zweitligist gemacht.
Ja.
So, ich habe noch 2. Dieter Hecking war früher Polizist. Wahr oder unwahr?
Das stimmt.
Das stimmt. 3 Jahre im mittleren Dienst mit dem letzten Dienstgrad Polizeimeister. Und 5. und letztens, Dieter Hecking hat sowohl für Hannover 96 als auch für den großen Rivalen Eintracht Braunschweig aktiv Fußball gespielt.
Das stimmt nicht.
Das stimmt.
Das stimmt.
Das stimmt. Er war von 1996 bis 99 bei 96, 74 Spiele, 22 Tore und in der Saison 99-2000 bei Eintracht Braunschweig, 18 Spiele, 5 Tore.
Kannst mal sehen. Dieter Hecking und deshalb packe ich auch Dieter von Fanta 4 auf die Anstoß-Playlist.
Ja, finde ich gut. Von mir gibt's, weil wir heute so viele über ihn geredet haben, Omar Mamouche. Nein, wir haben gar nicht über ihn geredet, aber er ist ja momentan in bestechender Form. Ja. 9 Spiele, 10 Tore, trotzdem nur die Nummer 2 der Torschützenliste, weil Harry Kane noch erfolgreicher ist. Aber Omar Mamouche spricht auch sehr gut Deutsch. Der gibt jetzt ja so seine ersten Fernsehinterviews. Das habe ich nach dem Pokalspiel wahrgenommen. Das habe ich jetzt nach diesem 7:2 gegen Bochum wahrgenommen. Ja. Er spricht sehr, sehr gut Deutsch, ist ja auch schon ein paar Jahre hier, aber hat sonst immer einen großen Bogen um die Mikrofone gemacht. Und weil Omar Mamouche einfach ein super Typ ist und super in Form ist, gibt's von mir Walk Like an Egyptian von den Bengals.
Ja, die Bengals von Eintracht Frankfurt haben den VfL Bochum in eine große Krise geschossen. Da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Sehr schön. Ich bedanke mich. Ich habe noch eine ganz steile These und das wollte ich nochmal loswerden. Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen, wohin auch immer, am Ende der Saison. Sebastian Hoeneß, aus welchen Gründen auch immer, es gibt keine erklärbaren, weil der VfB Stuttgart ja auch gerade größer und größer wird und Champions League spielt, zumindest in diesem Jahr, geht zu Bayer Leverkusen und Marcel Rapp hört am Ende der Saison bei Holstein Kiel auf und wird zum VfB Stuttgart gehen. Mark my words, so wird es kommen. Aber wenn es nicht so kommt, dann hört ihr es auch hier in eurem Lieblingsfußball-Podcast. Das ist natürlich Anstoß von mir. Habt eine schöne erste Novemberwoche. Wir sind im November angekommen. Das Krähen, die Krähen von den Dächern. Und hat mich sehr gefreut. Trotz Bauknecht oben bei dir in der Küche und anderer Widrigkeiten. Wir haben wieder eine Folge zustande bekommen.
Finde ich super. Und zu Marcel Rapp und dem VfB Stuttgart äußere ich mich an dieser Stelle nicht, weil ich das für völlig überzogen halte. Aber man muss ja auch einfach mal die Klappe halten und das tue ich sehr gerne, weil wenn ich jetzt den Mund halte, bedeutet das, dass diese Folge zu Ende ist. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.